Ihr Lieben, Beten scheint wieder in zu sein. Das Gebetshaus Augsburg lädt in diesen Tagen zu einer Konferenz ein, an der mehr als 12.000 Leute teilnehmen. Der Bund Freier Evangelischer Gemeinden hat im November zur Ältestentagung eingeladen. Das Jahresthema für dieses Jahr lautet Beten schlicht und ergreifend. Und nächsten Sonntag startet die Gebetswoche der Evangelischen Allianz. Das ist eine gute Tradition zum Start ins neue Jahr und eine gute Gelegenheit, wie ich finde, beten zu lernen. Tatsächlich fällt den meisten Christen das Beten ja nicht einfach in den Schoß. Sie bekommen den Mund kaum auf, wenn sie zum ersten Mal mit ihrem Vater im Himmel reden sollen. Dabei können wir ihm doch alles sagen. Selbst den Jüngern von Jesus scheint das so ergangen zu sein. Als sie sehen, wie Jesus betet, weckt das in ihnen den Wunsch, auch so beten zu können wie er. Der Evangelist Lukas berichtet uns, einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Als er aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat, Herr, lehre uns beten, so wie Johannes seine Jünger gelehrt hat. Diese Bibelstelle ist etwas Besonderes, denn es ist das einzige Mal, dass die Jünger zu Jesus kommen und ihn bitten, sie etwas zu lehren. Ich finde das bemerkenswert, denn wenn ich damals einer der Jünger gewesen wäre, ich hätte ganz viele Fragen gestellt. Ich hätte gerne gelernt, wie man Kranke heilt oder wie man Wasser zu Wein verwandelt oder wie man auf dem Wasser geht. Aber es gibt keine Stelle, wo die Jünger Jesus bitten, ihnen zum Beispiel beizubringen, wie man Kranke heilt. Das einzige Mal, dass die Jünger etwas von Jesus lernen wollen, ist, als sie sehen und hören, wie Jesus betet. Als ich mit 14 Jahren zum Glauben an Jesus kam, hat mich etwas Ähnliches bewegt. Ich kam in den Jugendkreis, wo die meisten einige Jahre älter als ich waren, und ich fand das total faszinierend, wie die beten konnten. Ich wollte gerne mitbeten, aber mir fehlte der Mut. Ich habe keinen Ton herausbekommen. Ich habe dann auch angefangen, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen, aber da konnte ich noch viel weniger bei den Gebetsgemeinschaften mitbeten. Mir fehlte der Mut. Dann haben mich ein paar Freunde in ihren Hauskreis eingeladen. Natürlich haben wir am Ende gebetet, ohne mich zunächst. Aber irgendwann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und mein erstes Gebet gesprochen. Es war so, als wäre ein Damm gebrochen. Einen ähnlichen Mauerdurchbruch hatte ich dann später beim Beten im Jugendkreis und noch viel später in einem Gottesdienst. Es war während eines Abends bei der Allianz Gebetswoche. Ich habe das Beten gelernt. Manchmal mühevoll, manchmal euphorisch, aber ich habe es mit Gottes Hilfe tatsächlich gelernt. Mit 18 Jahren habe ich teilweise sogar 2 Stunden pro Tag gebetet und in der Bibel gelesen. Das hat mir einfach Freude gemacht, Jesus diese 10% meiner täglichen Zeit zu schenken. Und ich war auch nicht der Einzige, der so gelebt hat. Wir haben uns im Hauskreis gegenseitig dazu ermutigt. Diese Zeit hat meinem Glauben unheimlich gut getan. Denn beten kann und muss man lernen, schlicht und ergreifend. So antwortet Jesus auf die Bitte, das Beten zu lehren, mit 2 Dingen. Er sagt erstens, geh in deine Kammer, wo du allein mit deinem Gott sein kannst. Und zweitens, bete wie im Vater unser. Lerne, dass es nicht nur um dich und deine Probleme geht, sondern vor allem um Gott und sein Reich. Diesen 2 Dingen gehen Christen nun seit 2000 Jahren nach und wir wollen dem heute auch nachspüren. Darum erstens, geh in deine Kammer. Jesus sagt, wenn du beten willst, dann geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Was das bedeutet, kann man sehr gut in einem Kloster lernen. Die Mönche beten fast 24 Stunden am Tag und sie ziehen sich dafür gerne in ihre Mönchskammern zurück. Benedikt, einer der Gründer eines Mönchordens, sagte, der Mönch ist ein Mann, der gelernt hat, bei sich selber zu wohnen. Es gibt Menschen, die finden nie zu sich selbst. Sie sind den ganzen Tag aktiv, um von sich selbst abzulenken. Aber ein Mönch kennt seine innere Kammer und findet dort Gott. Diese Tradition zieht sich durch die ganze Geschichte der Klöster, vor allem in der östlichen Kirche. Als Jugendlicher habe ich diese Gegend bereist und sie hat mich ziemlich beeindruckt. Dieses Kloster, was ihr hier seht, befindet sich in Nordgriechenland auf dem Berg Athos. Der Berg liegt auf einer von drei Halbinseln, die den Namen Chalkidiki tragen. Auf der mittleren Halbinsel waren wir mit unserer Freizeitgruppe untergebracht und es war ein wunderschöner Badeurlaub. Aber natürlich interessierte uns auch, was auf der Nachbarinsel so passiert. Dass sie nur von Männern betreten werden durfte, machte die Sache für uns noch spannender. Also haben wir uns angemeldet, ein Boot gemietet und dann ging es rüber nach Athos. Wir wollten die Männer kennenlernen, die gesagt haben, wir wollen Ruhe haben, darum sperren wir alle Frauen aus. Nein, das fanden wir damals eher merkwürdig. Aber wir haben an diesem Tag eine andere Welt erlebt, die uns fasziniert hat. Der Tag beginnt dort um 2 Uhr morgens mit einem persönlichen Gebet bis 4 Uhr. Von 4 bis 8 Uhr feiern die Mönche Gottesdienst. Dann treffen sie sich zum Frühstück und gehen schließlich an ihre Arbeit. Natürlich ist die Arbeitszeit von weiteren Gebetszeiten unterbrochen und wird mit dem Jesusgebet auf den Lippen vollbracht. Es lautet: Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich. Die Mönche sind getrieben von diesem Satz aus Lukas 11, Herr, lehre uns beten. Sie verstehen ihr Kloster als einen Ort, wo man beten lernt, ein Leben lang. Nun glaube ich nicht, dass Jesus will, dass wir alle in ein Kloster eintreten. Dieses Leben dort hat sicher auch seine Schattenseiten. Aber das Ziel, beten zu lernen, das, glaube ich, gefällt Jesus. Als seine Jünger zu ihm kommen, sagt er ja nicht: Was, ihr wollt beten lernen? Das kann man nicht lernen, das ist eine Gabe. Nein, das sagt Jesus nicht. Er sagt auch nicht: Es gibt aktive Leute in meinem Reich, die für mich arbeiten, und dann gibt es sinnliche Leute, die für mich beten. Das sagt Jesus auch nicht. Denn beten kann man tatsächlich lernen. Als Jesus seine Jünger in die umliegenden Städte sandte, damit sie dort heilen und Dämonen austreiben, da hat er ihnen die Hände aufgelegt und ihnen die Kraft und Vollmacht dazu verliehen. Aber zum Beten hat Jesus seinen Jüngern nie die Hände aufgelegt, denn beten muss man lernen. Später haben sich durch den Heiligen Geist Spezialisten in der Gemeinde gebildet. Einige wurden besonders begabt, um zu predigen, andere um Wunder zu tun und um Weisungen von Gott zu empfangen. Und dann gibt es tatsächlich auch welche, die besonders viele Gebetserhörungen erleben, weil sie die Gabe des Gebets geschenkt bekommen haben. Das ist richtig. Aber wenn Einzelne solche besonderen Fähigkeiten vom Heiligen Geist erhalten, bedeutet das nicht, dass alle anderen gar nichts davon können. Im Gegenteil. Jeder von uns kann erzählen, was Jesus getan hat und tut. Jeder kann erleben, dass Gott zu ihm spricht. Und jeder von uns kann beten, wenn wir denn endlich anfangen, es zu lernen. Und du musst dazu auch kein Mönch werden oder dich in den Felsen einmauern lassen, so wie diese hier. Aber es wäre hilfreich, sagt Jesus, wenn du tatsächlich einen Ort findest, wo du ungestört sein kannst. Zieh dich in deine Kammer zurück, um beten zu lernen. Finde deine eigene Mitte. Das Prinzip, was dahinter steht, ist: Du musst gar nicht in der weiten Welt umherschweifen, um Gott zu finden. Er ist längst hier bei dir. Er wartet in deiner unmittelbaren Nähe auf dich. Er ist jetzt genau hier bei dir. Jemand sagte daher ja mal, dass Gott immer nur ein Gebet von uns entfernt ist. Das stimmt. Mose stolpert durch die Wüste. Da begegnet ihm Gott im brennenden Dornbusch. Gott stellt sich vor und nennt Mose seinen Namen. Er sagt: Ich bin Jahwe. Das heißt, ich bin der Gott, der für dich da ist. Mein Wesen und mein Name ist, dass ich immer für dich da sein werde. Mitten in dem Schreien der israelitischen Sklaven in Ägypten ruft Gott: Ich bin da. Mitten in der Wüste ist Gott für Mose da. Egal, wo er später mit dem Volk Israel hinziehen wird, Gott wird da sein. Und wie ist das bei dir? Wo glaubst du, wenn du dieses Bild hier vorne siehst, kannst du Gott finden? Richtig, überall. Die Antwort ist ganz einfach. Aber nehmen wir es mal konkret, dann müssen wir sagen: er ist hier zu finden. Wenn Gott sagt, dass er da ist, dann trifft das auf jeden Ort dieser Welt zu. Er ist nicht nur am Berg Sinai zu finden oder in Jerusalem oder in einem Kloster. Er ist überall. Er ist immer da. Du musst nirgendwo hinreisen, um ihn zu treffen. Er ist hier. Und wann kannst du Gott finden? Spricht er von der Vergangenheit, von der Zukunft oder von der Gegenwart, wenn er sagt, ich bin? Ist Gott nur sonntags oder an heiligen Tagen zu finden? Taucht er nur in heilsgeschichtlich relevanten Epochen auf? Oder ist er jetzt zu finden? Er ist jetzt und hier da. Er ist nämlich der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist der Gott Moses, Miriams und Aarons. Und er ist der Gott Carstens, Simons und Sarahs oder wie du auch immer heißt. Er ist jetzt hier, da. Das alles steckt in diesen zwei Worten, ich bin. Gott ist da, er ist im Hier und Jetzt zu finden. Und wir wollen uns jetzt mal auf den Weg machen, ihn tatsächlich da zu finden. Klingt einfacher, als es ist. Denn die Frage ist, wenn Gott im Hier und Jetzt ist, wo befindest du dich? Ich behaupte, dass wir oft ganz woanders unterwegs sind. Vielleicht steckst du gerade in einem verzwickten Projekt, das all deine Konzentration benötigt. Du bist hier im Gottesdienst zwar jetzt körperlich anwesend, aber gedanklich bist du auf der Arbeit. Oder du denkst schon an deinen nächsten Urlaub, wo du morgen hinfliegen wirst und bist eigentlich mehr auf Teneriffa als hier. Oder du denkst darüber nach, wer dir wohl alles gerade bei WhatsApp und Instagram schreibt. Du bist innerlich total mit deinen Freunden auf Facebook verbunden, aber du bist nicht hier. Wie oft hat dich deine Frau schon gefragt, ob du überhaupt mit deinen Gedanken da bist? Ja, sicher bin ich da, Schatz, antworten wir dann, aber eigentlich haben wir tatsächlich schon länger nicht mehr zugehört. Es gibt so viel mehr als körperliche Präsenz. Gott wartet darauf, dass wir auch innerlich und geistig bereit für ihn sind, und zwar jetzt und hier. Nun schweifen wir mit unseren Gedanken aber nicht nur zu anderen Orten ab, wir schaffen es auch in anderen Zeiten zu leben. Manche von uns schwelgen nur noch in der Vergangenheit. Früher, da war ja alles besser. Weißt du noch, wie Jesus bei der Zeltevangelisation 1956 gewirkt hat? Und davon gibt es auch noch eine verbitterte Variante, die sagt sich permanent, ach, hätte ich doch damals nicht diesen Fehler begangen, ach, wäre doch das nicht in meinem Leben passiert, ach, hätte ich doch einen anderen Beruf erlernt oder jemand anderen geheiratet oder. Diese Gedanken binden dich an die Vergangenheit und halten dich vom Hier und Jetzt und damit von Jesus fern. Noch viel öfter als in der Vergangenheit befinden wir uns in der Zukunft. Mitten im Gottesdienst denkst du schon an Montag und an das, was dich so alles erwartet. Am Anfang des Urlaubs denkst du schon an das Ende und den schrecklichen Rückflug. Du kannst es hier und jetzt gar nicht genießen. Ich hoffe, du merkst, dass das, was wir heute Morgen hier lernen, gar nicht so schwer eigentlich ist, aber trotzdem fällt es uns wahnsinnig schwer, Gott im Hier und Jetzt zu begegnen. Einfach mal da zu sein und nichts zu tun, sich auf Gott einzulassen und sich zu sagen, Herr, wenn du einfach da bist, dann will ich das auch sein. Das ist so schwer. Nun fängt das Gebet aber tatsächlich genau mit dieser Übung an. Gott ist da und er hofft, dass wir auch da sind. Er will unsere ganze Aufmerksamkeit, um mit uns zu reden. Damit verlangt er nicht viel, aber es ist trotzdem nicht leicht. Wir sind das einfach nicht gewohnt, im Hier und Jetzt zu sein, nichts zu tun und zufrieden vor unserem Gott zu stehen. Stell dir nur mal vor, dass dir jemand den Auftrag geben würde, 4 Tage lang nichts zu tun. Ich zumindest würde gleich zurückfragen, wie meinst du das? Soll ich mir ein Buch nehmen und was lesen? Oder soll ich Musik hören? Oder soll ich die Natur beobachten und ein paar schöne Fotos machen? Nein, du sollst gar nichts tun. 4 Tage lang. Das wird unheimlich schwer. Wir suchen uns nämlich dauernd irgendwelche Dinge, weil wir nicht im Hier und Jetzt sein können. Wir arbeiten zu viel, Wir schauen zu viele Serien. Wir machen uns zu viel Stress, weil das bei uns wie eine Droge wirkt. Es macht uns bedeutungsvoll, weil wir es nicht schaffen, mit unserem Dasein zufrieden zu sein. Oder welche Erfahrung hast du damit gemacht, Gott zu finden, gerade dann, wenn nichts in deinem Leben los war? Welche Dinge hast du losgelassen, um in seiner Liebe einzutauchen? Bist du sicher, dass Jesus dich auch noch liebt, wenn du nichts mehr leisten und tun kannst? Ja, auf unserer Flucht vor dem Hier und Jetzt haben wir nicht nur unseren Gott aus dem Blick verloren, es ist noch etwas Wichtiges dabei verloren gegangen, nämlich Liebe. Auch Liebe gibt es nur im Hier und Jetzt. Wahre Begegnung gibt es nur im Hier und Jetzt. Die Liebe in deinem Kopf hilft dabei nicht viel. Wenn du sagst, dass du deine Kinder liebst, dann wollen die das spüren. Sie werden dich fragen, ob du für sie da bist und Zeit für sie hast. Du liebst deine Frau, wenn du für sie da bist. Und wenn sie dir gegenüber sitzt und spürt, dass du nicht da bist, dann wird das mit der Liebe schwer. Darum lasst uns das festhalten. Gott ist immer im Hier und Jetzt zu finden. Er ist da. Es ist gar nicht schwer, ihm zu begegnen. Aber die Frage ist, wo sind wir? Wo bist du? Nicht Gott versteckt sich vor dir, du versteckst dich vor Gott wie Adam im Garten Eden. Mir jedenfalls ist das schon öfter passiert. Ich habe mich total verrannt und als ich wieder zu mir kam, habe ich mich gefragt, wie es so weit kommen konnte. Gott musste mich auf den richtigen Weg zu ihm zurückbringen. Er hatte die ganze Zeit auf mich gewartet, aber ich war für ihn nicht erreichbar. Gebet ist für mich darum immer wieder das Zurückkommen zu dem, der auf mich wartet. Gott wartet im Hier und Jetzt, also gar nicht weit weg. Er ist immer da, nur ich bin oft so weit weg von ihm. Ein zweites, Gott im Verborgenen wahrnehmen. Jesus sagt, wenn du beten willst, dann geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Während Adam und Eva sich sogar räumlich von Gott entfernten, schaffen wir das ja in der Regel allein durch unsere Gedanken. Wir sind in Gedanken im Urlaub oder auf der Arbeit, aber selten bei unserem Gott. Dass wir denken können, ist wirklich wunderbar. Aber du solltest dir bewusst sein, dass Denken immer die Tendenz hat, dich in alle möglichen Richtungen zu führen. Es zieht dich manchmal sogar weit von Gott weg. Darum sagt Jesus, dass du die Tür hinter dir schließen sollst. Nichts soll dich vom Hier und Jetzt ablenken. Gott möchte im Verborgenen von dir wahrgenommen werden. Viele Christen glauben, dass Beten bedeutet, an Gott zu denken. Ich bezweifle, dass das stimmt. Denk doch jetzt mal an die Person, die neben dir sitzt. Selbst wenn du dich jetzt richtig dabei anstrengst und wir diese Übung ein paar Minuten machen würden, es würde keine Kommunikation zwischen dir und deinem Nachbarn entstehen. Deswegen glaube ich, dass Beten weit mehr ist, als an Gott zu denken. Beten bedeutet auch nicht nur, mit Gott zu reden. Es ist mehr. Denn wenn ich zum Beispiel meiner Frau aus dem Telefonbuch vorlese, rede ich ja auch mit ihr. Aber ich befürchte, dass sie nicht der Meinung sein wird, dass wir miteinander kommuniziert haben. Irgendetwas fehlt. Dabei können wir mit bestimmten Personen sogar kommunizieren, ohne dass auch nur ein Wort fällt. Jedes Liebespaar erlebt das. Man versteht sich blind. Man liest dem Partner die Wünsche von den Augen ab. Man weiß intuitiv, was der andere denkt und braucht. Merkt ihr, wir haben viel mehr Sensoren, um uns zu verstehen, als wir denken. Wir haben viel mehr Antennen, um Gott und unseren Nächsten wahrzunehmen, als wir ahnen. Damit so eine Herz-zu-Herz-Beziehung entsteht, braucht es oft nur Liebe. Damit Nähe zwischen uns und unserem Gott entsteht, braucht es oft nur eine bessere Wahrnehmung. Und tatsächlich kennt unser Verstand diesen Unterschied ganz genau. Er unterscheidet das täglich. Entweder denkt er über eine Sache nach und beurteilt sie, oder er nimmt sie wahr und lässt sich auf sie ein. Schau dir nur mal dieses Bild hier vorne an. Du nimmst wahr, dass es sich um eine wunderschöne Blume handelt. Aber dann geht es los. Dein Verstand fragt, ob du so eine schon mal gesehen hast, wo die wächst und wie die heißt. Das ist nicht mehr wahrnehmen, sondern nachdenken. Wenn du besser darin werden möchtest, Menschen zu lieben, dann lernst du genau diesen Unterschied, was wahr ist und das, was du deutest. Einen Menschen lieben zu lernen und beten zu lernen, hat wirklich ganz viel miteinander gemeinsam. Denn lieben bedeutet, den anderen wirklich wahrzunehmen, und beten bedeutet, Gott wahrzunehmen. Gott will von dir wahrgenommen werden. Dabei stecken ja zwei wundervolle Dinge in diesem Wort. Das erste ist, dass es um etwas Wahres geht, und das zweite ist, dass ich es mir nehmen darf. Leider sind wir im Wahrnehmen ziemlich schlecht. Die meisten unserer Gehirne sind so trainiert, dass sie 99% ihrer Kapazität auf das Denken und Bewerten verwerten und nur 1% zum Wahrnehmen benutzen. Das heißt, dass wir nur ganz wenig Energie verwenden, um unsere Außenwelt wirklich wahrzunehmen. Die meiste Zeit ist unser Gehirn mit sich selbst beschäftigt. Es verarbeitet Daten, es vergleicht sie und verarbeitet sie und speichert sie. Es achtet also nicht so sehr darauf, was alles um uns passiert. Es denkt darüber nach, woran uns das erinnert, wofür wir es brauchen können und wie es mit all dem zusammenpasst, was wir schon erlebt haben. Wir haben heute bereits gelernt, dass Gott nicht schwer zu finden ist. Aber das Problem ist, dass wir mit 99% unserer Kapazität nicht auf ihn ausgerichtet sind. Es gibt ja unheimlich viel in unserer realen Welt, was unser Denken einfach ausblendet. Mach doch mal ganz kurz die Augen zu. Hier vorne steht ein Weihnachtsbaum. Welche Farben haben die Kugeln? Dein Gehirn hat seit 30 Minuten die Information dazu erhalten, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ist normal, dass diese Information bei den meisten von uns weggefiltert wurde. Wahrscheinlich wusstest du, dass da ein paar rote hängen, aber vielleicht hast du noch die weißen Sterne gesehen, aber die weißen Kugeln, da bin ich mir nicht sicher. Könnte es sein, dass Gott dir auch immer wieder begegnen möchte, aber dass dein ständiges Analysieren und Bewerten dazu führt, dass du sein Klopfen bei dir gar nicht mehr bemerkst? Wir müssen es wieder lernen, Gott besser wahrzunehmen, so wie Kinder das tun. Sie nehmen die Welt ganz anders wahr als wir Erwachsenen. Wenn sie den großen Mond am Horizont aufgehen sehen, dann rufen sie staunend: Papa, schau mal, der Mond. Wir hingegen fangen gleich an zu erklären: Ja, mein Kind, es ist gerade Vollmond. Ich frage mich, wann haben wir aufgehört zu staunen? Kann es vielleicht sogar sein, dass du blind und taub geworden bist für die Wunder, die Gott in deiner Nähe tut? Wenn ich einen Sonnenuntergang sehe, dann muss ich stehen bleiben und ein Foto davon machen. Es fasziniert mich einfach. Auch beim tausendsten Mal staune ich noch darüber. Aber wie viele Leute gehen achtlos daran vorüber? Die Fähigkeit wahrzunehmen geht uns in einem rasanten Tempo verloren. Wir brauchen mehr Zeiten, wo wir nicht mehr abgelenkt werden. Darum steht mein Handy inzwischen fast immer auf lautlos. Es brummt noch nicht einmal. Einfach nur Stille. Und wenn ich das will, dann schaue ich mir meine Nachrichten an. Das ist vielleicht für manche Leute, die mich erreichen wollen, nervig, aber mir hilft das ungemein, die Welt wieder besser wahrzunehmen und auch Gott mehr zu hören. Auch das Spazieren mit unserem Hund ist für mich eigentlich eine nervige Sache, aber ich habe gelernt, es zu nutzen. Es bringt mich inzwischen Gott näher, weil ich diese Zeit bewusst als Spaziergang nutze. Ich bete in dieser Zeit und nehme Gott in seiner Schöpfung wahr. Maria setzte sich einfach zu den Füßen von Jesus hin und hörte ihm zu. Und nichts konnte sie davon abbringen. Sie wollte Jesus wahrnehmen. Andere Kulturen haben es da tatsächlich leichter, Gott zu begegnen, als wir Europäer. Durch die Aufklärung sind wir so verkopft worden, dass uns einige spirituelle Wege, zu Gott zu kommen, verloren gegangen sind. Kurt Tucholsky sagte mal, wenn der Deutsche nichts mehr hat, hat er immer noch eins, denken. Leider stimmt das. Wir denken über so viel nach. Wir schaffen es sogar, die Bibel historisch kritisch zu entwerten. Dabei wollen uns die Worte der Bibel nicht nur in unserem Denken herausfordern, wir sollen sie in uns aufnehmen und Gott darin wahrnehmen. Wenn der Psalmist schreibt im Psalm 1, dass er die Worte Gottes Tag und Nacht meditiert, dann geht es nicht darum, dass er das Wort Gottes studiert. Es geht darum, dass das Wort Gottes in uns lebendig wird und sich seine Kraft in uns entfaltet. Kennst du moderne Kunst? Was will der Künstler damit sagen, wird einem da oft nahegebracht. Ich kann es euch sagen, gar nichts. Denn wenn er es hätte sagen wollen, dann hätte er es aufgeschrieben oder uns erzählt, aber nicht gemalt. Die bessere Herangehensweise an solche Bilder ist vielmehr, welche Farben hat denn der Künstler benutzt? Welche Materialien und welche Motive hat er verwendet? Auf solches Fragen folgt oft ein großes Staunen. Man bekommt nämlich plötzlich eine Beziehung zu dem Kunstwerk. Wahrnehmen führt in die Beziehung. So lädt ich Gott ein, ihn überall wahrzunehmen in unserer Welt. Du kannst betend durch die Schöpfung gehen, so wie David das tat. Er singt im Psalm 19, der Himmel erzählt von der Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Oder du ziehst dich zum Bibellesen zurück und betest über dem Wort Gottes. David singt im Psalm 19, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es gibt Kraft und Leben. Die Weisungen des Herrn sind zuverlässig, sie erfreuen das Herz. Oder du tauchst in die Gemeinschaft ein und betest mit anderen. Du erlebst die Säulen der Gemeinde, wie Lukas sie beschreibt. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde eine Schule des Gebets ist. Dass die Leute, die sich danach sehnen, bei uns beten lernen. Dass die Menschen, die auf der Suche nach Achtsamkeit sind, merken, dass Jesus hier ist und sie ansieht. Wenn sich ein Buddhist spirituell auf die Reise begibt, ist das Tiefste, was er finden kann, das Nirvana. Zu Deutsch, das Nichts. Er glaubt, dass das Nichts die Erlösung von allem Leiden ist. Da haben wir doch als Christen viel Besseres zu bieten. Wir glauben an einen Gott, der für uns da ist, der uns sogar im Leiden auffängt. Wir glauben an Jesus, der uns erlöst und von aller Schuld befreit. Er nennt sich Immanuel, Gott ist mit uns. Er schenkt uns seinen Heiligen Geist, der in uns wohnt, der sogar unseren Körper zu einem Tempel macht. Unsere Aufgabe besteht nur noch darin, uns für Jesus zu öffnen und ihn mehr und mehr wahrzunehmen. Denn Gebet ist mehr als über Jesus nachzudenken und etwas für ihn zu tun. Es bedeutet, in Jesus zu bleiben und auf ihn zu hören. Darum drittens, in Gott bleiben. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Wie geht das? Auch dazu machen wir einen kleinen Versuch. Ich zähle jetzt von 3 bis 0 und dann bleiben wir alle. 3, 2, 1, 0. Prima, ihr seid alle geblieben. Bleiben hat also auch nichts mit Tun zu tun, sondern nur mit Sein. Vieles in der Bibel hat nichts damit zu tun, dass wir etwas leisten sollen, sondern damit, dass wir bei unserem Gott sein sollen. So bedeutet auch das Gebet, dass wir Zeit mit unserem Gott verbringen, ihn ansehen und uns von ihm ansehen lassen. Jesus sagt, wenn ihr betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen. Sie beten gern öffentlich, damit sie von allen gesehen werden. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Ein Pfarrer beobachtete einen Mann, der jeden Tag in die Kirche kam und mehr als eine Stunde nur da saß. Irgendwann sprach er den Mann an und fragte, »Was machen Sie denn hier jeden Tag?« Der Mann antwortete, »Ich bete.« »Oh«, sagte der Pfarrer, »welches Gebet sprechen Sie denn?« Ach, sagte der Mann, da kenne ich mich nicht so aus. Aber ich kann Ihnen sagen, ich sitze hier und schaue Jesus an und er schaut mich an. Und das tut mir unendlich gut. Das ist mein Gebet. Die Frage ist, unter welchem Blick stehst du eigentlich? Das ist eine ganz tiefe Herzensfrage, eine der wichtigsten Fragen unseres Lebens. Sie beginnt schon sehr früh in unserem Leben. Als Baby, noch bevor du sprechen konntest, hast du schon auf die Blicke deiner Mama reagiert. Es war für dich lebensnotwendig, von deinen Eltern gesehen und wahrgenommen zu werden. Später kamen noch weitere Blicke dazu, die Blicke deiner Geschwister, deiner Erzieher, von Lehrern und Freunden. Sie alle haben dich geprägt und ich hoffe meistens gut getan. Nun verspricht dir Jesus, dass sich das Beten auch wirklich für dich lohnt. Und zwar nicht, weil du in der Gemeinde groß rauskommst, wenn du die richtigen Worte findest. Nein, dein Lohn ist, dass du den liebenden Blick des Vaters im Gebet spürst. Gerd Ter Stegen dichtete, und wir haben das vorhin gesungen, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Du durchdringest alles, lass dein schönstes Licht, der Herr, berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Das ist betendes Wahrnehmen und Empfangen, einfach bei Jesus zu sein. Wir sehen nicht mehr auf uns, sondern auf unseren Gott. Und wir beten in diesem Sinne, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich gebe meinen Willen ab, Herr. Ich gebe meine Kontrolle auf. Ich bin jetzt für dich da, Vater. Im Leben von Jesus gibt es da einen ganz besonderen, entscheidenden Augenblick. Als er sich von Johannes taufen lässt, öffnet sich der Himmel über ihm und eine Stimme ruft, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Jesus spürt das Wohlgefallen des Vaters. Und von da an lebt er allein unter seinem Blick und führt seinen Auftrag aus. Ich glaube, diese Lebenshaltung kannst auch du einüben. Darum beherzige, was Jesus dir heute über das Gebet gesagt hat. Geh in deine Kammer und schließ die Tür zu. Lass dich nicht mehr ablenken. Und der Vater, der dich im Verborgenen sieht, er wird dich hören und sich um dich kümmern. Gott sieht dich mit seinen liebenden Augen an. Du kannst aufhören, dich mit anderen zu vergleichen. Du kannst aufhören, nach der Anerkennung anderer zu gieren. Du musst dich nicht mehr unter Druck setzen lassen. Gott sieht dich. Stell dir vor, wie du aus dem Zwielicht all der anderen Blicke heraustrittst und dich in das helle Licht des liebenden Augen des Vaters stellst. Kannst du spüren, wie dieser Blick voller Liebe und Annahme auf dir ruht, wie die Sonne einfach deine Haut erwärmt, so verändert dich die Zeit unter Gottes Augen. Knospen blühen unter dem Schatten der warmen Frühlingssonne auf und dein Herz wird dort unter den Augen des Vaters heil und ganz. Ich lade dich ein, unter diesem Blick jetzt zu verweilen, wenn wir die folgenden Lieder miteinander singen. Dies ist der Ort der Freiheit. Dies ist der Ort des Gebets. Dies ist der Ort, an dem du Gott begegnen kannst, im Hier und im Jetzt. Amen.